Das Klar Klassik. Das Thema mit Axel Brüggemann.
Kultur ist kein Luxus, den wir uns entweder leisten oder nach Belieben auch streichen können, sondern der geistige Boden, der unsere innere Überlebensfähigkeit sichert. Zitat Ende.
Katharina Thalbach, die Schauspielerin, war das am Mittwoch bei der Demonstration der Kulturschaffenden in Berlin gegen die geplanten Kultureinsparungen in der Hauptstadt. Der Kulturetat beträgt nur 2,1% des Gesamtetats in Berlin. Trotzdem sollen auch hier 10% eingespart werden. Und Kultursenator Joe Ciallo macht es sich relativ einfach und sagt, alle Kulturinstitutionen der Stadt sollen 10% sparen. Und das sorgt natürlich für Widerstand. Und Berlin ist nur ein Beispiel, wo gespart werden soll an der Kultur. Die öffentlichen Kassen sind leerer und leerer und natürlich auch die Kultureinrichtungen, vor allen Dingen die staatlich geförderten, müssen, sagen die Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker, den Gürtel enger schnallen. Und wir wollen uns bei Alles klar Klassik, dem Podcast der Lismons-Stiftung, heute genau um diese Frage kümmern. Wie weit kann man eigentlich Kulturinstitutionen, besonders aus der klassischen Musik, heruntersparen? Und wie ist die Situation in Berlin wirklich? Darüber reden wir mit Andreas Altenhof. Er leitet die Neuköllner Oper, das kleinste der Berliner Opernhäuser, aber vielleicht das innovativste, an dem besonders Gegenwartsmusik gespielt wird und an dem Outreach besonders groß geschrieben wird. Andreas Altenhof erklärt uns, was die Sparmaßnahmen besonders für die freie Szene bedeuten. Und wir reden mit dem Intendanten des größten Berliner Operntankers, der Deutschen Oper an der Bismarckstraße, Dietmar Schwarz. Und ja, der ist über die Sparmaßnahmen von Kultursenator Joe Ciallo überhaupt nicht amüsiert.
Wenn der Ciallo jetzt hergehen würde und sagen, wir haben jetzt scheiß schwierige Zeiten. Ich bitte euch alle, jetzt kratzt den letzten Euro raus, den ihr rauskratzen könnt. Aber ich verspreche euch, 2007, wir wissen, was die Notwendigkeiten für diese Häuser sind, dann in Zukunft berücksichtigen. Und sowas wären zumindest Aussagen, aber die kommen ja gar nicht.
Natürlich haben auch wir versucht, mit Joe Ciallo zu sprechen. Und das zeigt vielleicht auch schon ein wenig von dem Frust, den die Kulturschaffenden in Berlin haben. Am Freitag rief seine Referentin noch bei mir an, wollte mit mir besprechen, worum es denn gehen soll, vertröstete mich, sagte ja, grundsätzlich besteht Interesse. Am Montag würde sie sich melden, da hat sie sich nicht gemeldet. Ich habe zurückgeschrieben, ja, Herr Ciallo hätte Interesse, sie würde sich jetzt am Dienstag melden. Am Dienstag hat sie sich wieder nicht von sich aus gemeldet. Ich habe nochmal nachgefragt und dann hieß es aber, ja, erst nächste Woche würde Herr Ciallo vielleicht sprechen. Und das ist die Erfahrung, die, glaube ich, viele Kulturschaffende mit dem derzeitigen Senator haben. Das werden wir auch in diesem Podcast öfters hören, dass man sich einfach nicht auf ihn verlassen kann. Einer, der die Berliner Kulturszene seit Jahren verfolgt, zunächst als kulturpolitischer Berlin-Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung, dann als Feuilletonleiter des Tagesspiegels, ist Rüdiger Schaper. Inzwischen ist er kulturpolitischer Korrespondent. Und um einfach erstmal in das Thema einzuführen, wollte ich von ihm wissen, in Berlin wird ja schon immer gespart. Und was unterscheidet die aktuelle Sparrunde von den vorigen?
Da gibt es sehr, sehr viele Unterschiede und das ist eben das, was so viele Leute jetzt alarmiert. Erstens ist es die vermutliche Höhe der Einsparungen, von bis zu 10% ist die Rede. Und zwar nicht nur für 2025, sondern auch für die Folgejahre 26, 27. Wenn Sie das addieren bzw. subtrahieren, wissen Sie schon, dass es sehr ernst ist. Das ist das eine. Das Zweite, was sehr besorgen muss, ist eben nicht nur die Höhe und die Laufzeit, sondern die Kulturpolitik. Mhm. Wir haben einen relativ unerfahrenen Kultursenator, Ciallo, der gerade heute an diesem Protest Mittwoch nochmal auch im Radio gesagt hat, ja, wir müssen alle sparen, wir sind Teil der Stadt natürlich, aber das ist nicht jemand, der nach dem Eindruck vieler und nach auch meinem Eindruck sich hinter oder besser vor die Kultur stellt.
Das haben wir auch, ich habe auch geredet mit Dietmar Schwarz von der Deutschen Oper, der das sagt genau das Gleiche. Bislang war es immer so, dass die Kulturpolitik irgendwie als Lobby der Kultur aufgetreten ist und das scheint jetzt irgendwie verloren zu sein.
Ich weiß gar nicht, ob Politik Lobby sein muss, aber Politik ist eben Politik, nur ich vermisse wirklich mal ein klares Statement. Mhm. Es ist ja klar, dass wahrscheinlich irgendwo was gespart werden muss. Das ist ja völlig unbestritten. Das wissen ja auch die Leute in der Kultur. Mhm. Nur diese sehr dürren Worte des Senators machen einfach ein bisschen Angst.
Was erwarten Sie oder was würde helfen?
Ein Senator, der für innere Sicherheit zuständig ist oder für die Justiz oder für den Verkehr, der wird doch immer sagen, wir wollen, dass die Bahnen laufen, dass sie pünktlich sind, ja, dass die Leute eine Versorgung haben, dass das zur Grundversorgung der Stadt gehört, übrigens auch im Gesundheitssystem, das ist doch selbstverständlich. Das wäre doch das Mindeste, dass ein Kultursenator sagt, der auch noch Senator für Kultur und Gesellschaft in Zusammenhalt ist. Also, dass er sagt, das ist hier das Asset der Stadt, das ist das, was uns ausmacht. Das ist das, wie wir wahrgenommen werden. Wir sind stark durch Kultur, wir haben dadurch auch viele Einnahmen in vielen Bereichen. All das sagt er nicht. Und ich habe schon den Eindruck, dass seine Kollegen Parlamentarier das hören müssen, dass ein Senator klar sagt, was er da verwaltet und wofür er steht. Das fehlt einfach. Ich glaube, das ist auch das, was die Leute in der Szene nervös macht. Also sie haben das Gefühl, dass da jemand ist, irgendwie, der hat eine andere Agenda, der ist nicht wirklich da für uns. Vielleicht hat er das gar nicht begriffen. Er kommt ja aus der Musikwirtschaft. Er verhält sich ein bisschen wie ein Manager, der sagt, wir müssen irgendwie klarkommen. Okay. Und da fehlt einfach ein Herz, ja, und dann gar nicht der Verstand, aber das Herz fehlt. Ich glaube, wenn wir über Kultur reden, wir brauchen Leidenschaft. Und das klingt in so Zeiten, wo gespart werden muss, übrigens auch im Bund, wie wir wissen, das klingt nicht gut. Also da wird einem sehr flau im Magen, muss ich sagen.
Na, es gibt ja auch, also wie gesagt, wenn man in Berlin wohnt, weiß man, es gibt immer Sparrunden, es gab immer Einsparungen, es gab aber auch immer kreative Ideen und es gab dann auch zum Teil strukturelle Ideen, die über die Legislaturperiode hinausging. Also ein Beispiel ist diese Opernstiftung. Ja, damals stand die Deutsche Oper unter Druck und da hat, ich glaube, Flierl war es, gemeinsam mit Wowereit gesagt, pass auf, wir machen diese Opernstiftung, da packen wir alle drei Opern rein. Es gab große Proteste, die Kulturszene hat geschimpft und war jetzt nicht glücklich und trotzdem hat man gesagt, aber das sichert die Struktur über den Moment hinaus. Das ist, was mir fehlt. Sehen Sie da irgendwelche Ansatzpunkte, wie man auch sagen kann, weil ich glaube, ehrlich gesagt, dieses ganze Lamento, was jetzt ist, mit dieser Demo, mit auch den Kulturinstitutionen, die sagen, ja, wir haben jetzt 85% sind an Personalkosten und wir können gar nicht mehr sparen. Das will ja da draußen auch keiner hören. Es muss ja irgendwelche strategischen Perspektiven für die Zukunft geben, aber davon höre ich gar nichts.
Ja, das ist allerdings dann schon auch Sache der Politik. Also ja, Sie haben völlig zu Recht die Opernstiftung erwähnt, die ja wirklich, glaube ich, doch eher ein Erfolgsmodell ist als ein Misserfolgsmodell. Ja. Wir haben es, ich sag's nochmal, mit einem relativ unerfahrenen Politiker oder Kulturpolitiker zu tun, der auch noch zu allem Überfluss womöglich auf dem Sprung in den Bund ist. Wir haben jetzt schon Ende Februar nächstes Jahr Wahlen und Ciallo ist eben durchaus im Gespräch für den Posten von Claudia Roth als Staatsminister für Kultur und Medien. Das heißt, wie soll denn so jemand langfristige Strategien entwickeln. Ich glaube, die Szene weiß das auch schon. Es ist nicht nur das Lamento, das ja, das klingt immer blöd. Das klingt auch immer blöde bei jeder Gewerkschaftsdemo. Immer klingt es blöd, ja, die wollen mehr Geld, ich will auch mehr. Ja. Das ist klar. Aber ich glaube, Sie wissen alle, wenn man mit der Schaubühne redet, mit dem Berliner Ensemble redet, mit allen, Sie wissen, dass es genau darauf ankommt, auf eine Planungssicherheit. Und die hat man nicht für ein paar Monate und auch nicht für ein Jahr, sondern das muss einen größeren Zeitraum umfassen. Und das kommt überhaupt gar nichts. Übrigens, da kann man auch mal den regierenden Bürgermeister fragen, Herrn Wegner, der vielleicht auch mal eine Idee hat für die Kultur seiner Stadt, mit der er sich gelegentlich gerne schmückt. Also
war ja bei Wowereit zum Beispiel auch so, ne? Also der wirklich ja wenigstens Kultur gelebt hat, ne? Das hilft ja manchmal auch schon einfach, ja? Einfach, dass die da
sind. Ja, nicht nur gelebt. Ja? Also ich glaube, Klaus Wowereit der ist nicht nur hingegangen, war auch gerne da in den Vorstellungen und überall. Der hat verstanden, worum es geht. Und wo Sie Wowereit erwähnen, ich erinnere mich noch an eine Zeit, die sehr lange zurückliegt. Wowereit hat tatsächlich unter anderem als Kulturpolitiker eine Karriere gemacht. Der ist richtig groß damals aufgefallen im Kulturausschuss.
Ja, stimmt.
Und klar, dann hat er den Rest der Stadt auch noch übernommen. Ich sag's mal so. Wir brauchen da Leute, die begreifen, was Kultur in dieser Stadt ist. Die Szene sagt jetzt in ihrem Protestaufruf, wir sind die Schwerindustrie Berlins. Ich finde das nicht so glücklich als Vergleich. Was damit gemeint ist, ist aber auch klar. Wir haben nämlich keine Schwerindustrie. Ja. Und wir sind ja auch kein Silicon Valley. Und wir haben halt Tourismus. Und Tourismus ist, wenn man sich darauf mal verständigen will, auf so ein Wirtschaftsargument, Tourismus extrem abhängig hier. Mhm. Von Kultur bis hin zu der Clubkultur. Das Pergamonmuseum, wie wir wissen, ist geschlossen, bleibt auch lange geschlossen wegen Renovierung, Umbau und was da alles sein muss oder nicht. Wir sehen jetzt schon, vermutlich deswegen, einen Rückgang. Mhm. Das ist ja ganz klar. Also wenn ich da nicht mehr die Museen habe in Paris und wenn die Opera nicht spielt, ja, dann fahren Leute halt nicht mehr hin.
Ist klar.
Und das ist nicht das einzige Argument hier, aber es ist auch eins. Und auch das höre ich nicht von Herrn Cialo, was mich wirklich überrascht, denn das ist, wie gesagt, mein Manager gewesen.
Aber was machen wir denn daraus? Wir beiden Opis sagen ja früher mit Wovereit und so, das war ja alles toll, aber das hilft uns ja strukturell jetzt für die Zukunft auch nicht weiter. Und wenn ich dann auch noch sehe, was es da für persönliche Verwerfungen angeblich geben soll, also es gibt ja jemanden zum Beispiel, der für klassische Musik, Sarah Riddle Wilson, verantwortlich sein soll. Als
das ist die Kulturstaatssekretärin,
genau, ja. Die angeblich gar nicht mehr miteinander reden, die auch schon mal rausgeschmissen werden sollte und dann doch nicht rausgeschmissen wurde. Also es hapert ja wahnsinnig viel in diesem Senat. Wie geht man denn damit um, wenn die Politik da ausfällt? Reichen da Demonstrationen oder müssen wir zugucken, wie das jetzt abgewirtschaftet wird? Also was ist denn die Perspektive?
Also ich finde die Demonstration erstmal gut. Ja. Ich finde auch gut, dass die Berliner Festspiele, eine Bundeseinrichtung, nächste Woche ihr Haus aufmachen. Da findet ein großer Solidaritätsabend statt. Mhm. Klar, bringt so etwas viel, weiß ich nicht, aber das nicht zu tun ist auch keine gute Idee. Mhm. Jetzt hoffen wir mal, oder stellen wir uns mal vor, Joe Cialo geht wirklich woanders hin. Sarah Riddle Wilson, also die Staatssekretärin, ist im Gespräch für die Nachfolge. Das ist immerhin eine Frau, die aus der Kultur kommt, aus der Klassik, kompetent. Also da würde ich schon einen gewissen Hoffnungsschimmer sehen. Ich glaube, was Sie vorhin gesagt haben, ist entscheidend. Wir brauchen sowas wie eine Strategie für die nächsten Jahre. Ich glaube, dass wir 2025 da irgendwie, ich sag jetzt halt mal wir, dass man sich da irgendwie durchwurstelt.
Ja, es gibt ja noch dieses Opernstiftungsrücklagegeld.
Ne? Es gibt Rücklagen, genau. Es gibt, man kann Sachen hin und her schieben. Das
ist der klassische Berliner Weg. Irgendwie geht's dann schon wieder. Alle sparen ein bisschen weniger, als sie sollen.
Ja, aber Sie wollten ja von mir was halbwegs Optimistisches mal hören. Also ja. wir wursteln uns durch 2025 und hoffen, wenn es auch zu einer Neubesetzung des Amtes da kommt, dass da jemand ist, der oder die das anders anpackt.
Aber es ist
wenn bisschen, es nämlich
also
so ist, dass...
Wenn wir es ernst nehmen, also Entschuldigung, aber es ist schon ein bisschen lustig, wenn wir sagen, naja, der Senator ist nicht so wirklich gut dafür, wir schieben den auf die Bundesebene ab, also lassen ihn aufsteigen, damit wir hier wieder Ruhe haben. Ich meine, die Argumentation ist natürlich auch echt gemeingefährlich, ne?
Nee, das ist ja nicht meine. Also wenn er das will und wenn Friedrich Merz das will, dann können wir das eh nicht verhindern. Also ich rede ja eher nicht, ist ja nicht mein Vorschlag, ist ja ein Karriereplan von jemand anders. Ja.
Dem wollen wir nicht im Weg stehen. Okay, ich habe es verstanden.
Dem wollen wir nicht im Weg stehen und wenn das so ist, könnten wir davon was haben und vielleicht ein Problem anderswo. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt nicht unser Thema, aber die Subventionspolitik von Claudia Roth ist dann auch nochmal ein Podcast wert. Okay, ja. Also absolut. Es ist halt das Problem im Moment, dass sowohl im Bund als auch auf Landesebene hier in Berlin das nicht richtig läuft. Das sind keine guten Kulturpolitiker. Also nur mal ein Beispiel. Wir hätten natürlich auch da im Kanzleramt Carsten Broster haben können. Das ist jemand, der sich auskennt.
Genau, ja.
Ja, und in
ehemaliger
Hamburg,
Vorsitzender
ja,
des Deutschen Bühnenvereins, ne?
Genau. Richtig, haben die da mehr Kohle, haben sie wahrscheinlich, aber irgendwie machen die auch was anders und sie machen es richtig.
Ja, der verkauft es halt auch tatsächlich mit seiner Leidenschaft, was Sie eben schon gesagt haben. Ne? Lassen Sie mich zum Schluss noch eine Frage stellen. Wie soll denn sowas außer Legislaturperiodisches aussehen? Also wir haben eben schon die Opernstiftung genannt, das ist ein Weg gewesen, aber wie kann so ein Think Tank neben dem Alltagsgeschäft aussehen? Wie würden Sie das angehen? Eine Zukunftsgremium Kultur Berlin oder wie stellen Sie sich
das vor? Also wir hatten mal ganz früher, das ist jetzt noch mehr opihaft, den Stadtentwicklungssenator Hasselmann, bevor der Kultursenator wurde, der hat so ein Stadtforum gemacht und das war nicht schlecht. Also er hat wirklich Experten gehabt, die haben sich regelmäßig getroffen, öffentlich übrigens in der Regel. Mhm. Und man hat das einfach mal diskutiert. Mhm. Ciallo macht ein bisschen Geheimniskrämerei. Also das Beispiel Volksbühne ist ja auch so eins. Er hat ein Beratergremium, angeblich tolle Leute, hochmögende Leute aus der internationalen Szene. Er kann uns aber leider nicht sagen, wer da drin sitzt. Und ich finde das alles völlig fatal.
Das war ja bei der Besetzung des Konzerthauses auch handwerklich katastrophal, dass zwei Leute aus der Findungskommission gegangen sind. Ja, also das ist ja auch nicht normal. Das sind ja alles.
Aber schauen Sie, also wenn man Leute von der Schaubühne, der Geschäftsführer dort oder Oliver Rehse vom BE oder ich nenne mal irgendwelche Opernleute, ich weiß jetzt auch nicht, ich bin jetzt nicht derjenige, der die besetzt. Wir haben genug Jochen Sandig aus der Szene, der viel weiß, das Radialsystem was weiß ich alles schon gemanagt hat, Sophienseele, Sascha Walz und ihre Company. Also wir können doch mal, das nicht ein einziges Mal passiert, in so einer Situation uns zusammensetzen. Und die Leute sind nicht blöd, die halten nicht nur die Hand auf. Die haben vielleicht auch Ideen, wo man mit Industrie reden kann. Ja, verstehen Sie? Und das muss man einfach mal machen. Und dass der Senator das nicht gemacht hat, obwohl er sowas angekündigt hat. Ich erinnere mich, er wollte große Runden zu KI und ich weiß nicht was alles mal einberufen, Veranstaltungen machen, hat alles nicht wirklich stattgefunden. Und das ist schon, ich sage nicht, dass Politik alles regeln kann und muss, aber das muss schon von da kommen und da muss man sich zusammensetzen. Es gibt auch in der Opposition.
Ja, wäre ja auch ein gutes Entree für einen Bundesjob dann, ne? Dass man sagt, ich habe hier mal was geschafft, was auch funktioniert hat und nicht nur Sachen, die nicht funktioniert haben.
Das ja, aber, auch aber
eine es gute gibt Bewerbungsart, diese, ja.
Ja, Sie haben, lade ich mal Klaus Vorbereiter dazu ein. Es gibt den Daniel Wesener, der ist von den Grünen, der war mal Finanzsenator, der hat eine Ader für Kultur. Es gibt diese Leute und bitte setzt euch zusammen, raus aus euren Fraktionen, setzt euch zusammen und macht da was. Mhm. Ja? Und das ist ja das Mindeste, was denn dabei rauskommt, weiß ich auch nicht. Aber dass das alles nicht stattfindet und dass ich wiederhole es nochmal, Ciallo heute Morgen sagt, wir sind alle im gleichen Boot, die Stadt muss sparen, tut mir leid, hoffentlich wird es nicht so schlimm. Also das ist schon blamabel.
Okay, wir lernen. Wir hoffen, dass der Spuk vorbeigeht. Wir müssen laut sein bis dahin und wir hoffen auf Perspektiven, die wir irgendwie entwickeln können. Ist das so ungefähr ein bisschen?
Ja, Hoffnung? Was Besseres fällt mir jetzt auch nicht ein.
Also, dann sage ich erstmal vielen herzlichen Dank, Herr Schaper, für diese Einschätzung. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Okay, vielen Dank.
Der Journalist Rüdiger Schaper war das vom Tagesspiegel. Ja, und wir haben es gehört, die Spardiskussion in Berlin ist natürlich nicht nur eine Spardiskussion in Berlin, sondern es ist eine Spardiskussion, die allen Kulturschaffenden wohl in Deutschland in diesen Zeiten bevorsteht. Und so wird in Berlin exemplarisch wohl ausgefochten, was auch in anderen Städten und in anderen Bundesländern noch bevorsteht. Und wenn wir über öffentliche Gelder reden, dann sind vor allen Dingen zwei Ebenen betroffen. Auf der einen Seite die große Hochglanz staatlich unterstützte Kultur der Vorzeigeprojekte, aber eben auch die freie Szene, die mindestens genauso wichtig ist. Eigentlich so etwas wie die Keimzelle einer jeglichen Kulturlandschaft in einer Stadt. Wie wichtig die freie Szene ist, das zeigt seit Jahren die Neuköllner Oper, die sich um neue Opern kümmert, die immer wieder sich neu zusammenstellt für neue Aufführungen und die besonders auch in die Gesellschaft hineinwirkt, die in die Schulen geht, die Outreach macht und die tatsächlich die Leute auf der Straße für klassische Musik begeistert. Unter anderem verantwortlich dafür ist Andreas Altenhoff und ich freue mich, dass er nun zugeschaltet ist. Hallo, Herr Altenhoff.
Guten Tag.
Turbulenzen in Berlin. Am Mittwoch waren die großen Demonstrationen. Was haben Sie davon mitgekriegt? Hat es was gebracht oder sind die eigentlich am Ende doch sinnlos?
Nein, überhaupt nicht. Denn das eine ist ja, was ganz wichtig ist, ein großes Zeichen von Solidarität von der größten Institution bis hin zur kleinsten freien Gruppe, weil wir merken, diese 10% Ankündigung sind ein solcher Hammerschlag, so ein Donnerschlag für die gesamte Szene. Die heißt ganz viel, die kann ganz viel kaputt machen und deswegen müssen wir da solidarisch sein und sind es auch.
Aber Antworten haben Sie eigentlich keine gekriegt, ne? Joe Ciallo ist spontan dann auch da gewesen und hat gesagt, ey Leute, ihr müsst verstehen, wir müssen sparen, irgendwie kriegen wir das schon geschaukelt, aber er hat dann nicht irgendwie gesagt, wie das aufgeteilt werden soll. Er hat gesagt, es soll gerecht aufgeteilt werden, aber gerade die freie Szene, Sie müssen da jetzt so langsam richtig kalte Füße kriegen, oder?
Ja, und zwar, da sprechen Sie genau das Richtige an. Für die freie Szene heißen 10% ja nicht nur 10%. Mhm. Sie wissen das ja auch, für die freie Szene ist es oft so, viele arbeiten unter prekären Bedingungen. Das heißt, da ist die Kunst das eine, da sind noch Nebenbeschäftigungen das andere. Man versucht, sich irgendwie so durchzukriegen und dadurch eben auch zum Beispiel einen Probenraum zu finanzieren und rechnet natürlich fest mit den 1-2 Projekten, die man pro Jahr gefördert kriegt. Mhm. Und wenn die nun aber auch wegbleiben, weil da eben gespart wird, dann bricht dieses ganze Kartenhaus zusammen, Probenraum ist weg, dann bleibt einfach nur noch die Aufgabe der Kunst und eben, ich sage jetzt mal, als Masseur oder als Animateur zum Club Robinson, wie wir es ja auch schon zum Teil erlebt haben, als die Leute nach Corona nicht mehr weitermachen konnten.
Ja, hört sich wirklich spektakulär schlecht an. Dabei steht auf der anderen Seite, gerade so eine Einrichtung wie die Neuköllner Oper ist ja wirklich so eine Kreativitätsschmiede. Also Sie sind ja innerhalb, egal ob es das Feuilleton ist, Sie haben ein festes Publikum, Sie sind ja wirklich verankert und Sie sind wirklich ja so ein Kreativzentrum der Stadt Berlin. Was bedeutet das für Sie konkret jetzt? Also wenn diese Sparmaßnahmen umgesetzt werden müssen, müssen Sie dann die Türen dicht machen? Müssen Sie sagen, nee, wir machen jetzt nur noch eine Produktion? Ist das überhaupt abbildbar? Also was für Szenarien spielen Sie da gerade durch?
Also für uns heißt es ganz konkret, 10% minus wären ungefähr 2 Produktionen von den 12 Produktionen im Jahr weniger. Mhm. Das wiederum heißt, weil wir ja jetzt im November sind und im Januar sollte das Ganze dann greifen, alle Verträge sind geschlossen. Mhm. Das wiederum heißt, wir müssen Strafzahlungen, Ausgleichszahlungen vornehmen. Wir haben keine Ticketeinnahmen und haben dann, wenn ich das zusammen addiere, eben nicht 10% dann dastehen, sondern fast 20%.
Okay. Und mit diesen Anliegen werden Sie wahrscheinlich auch der Politik gegangen sein. Gibt es denn da einen Dialog oder empfinden Sie das so als, nee, da kommt so ein, jetzt spart mal und das ist eine Einbahnstraße?
Nee, also wir sind natürlich jetzt ganz, ganz massiv dabei, vor allem auch dem Parlament als eigentlichen Souverän oder beziehungsweise als Vertreter des Souveräns zu sagen, Leute, was ihr da mit diesen doch relativ bescheidenen Mitteln, denn die Kultur hat ja nach wie vor einen Anteil von ungefähr 2,5% am Gesamthaushalt.
Was rechnen wir bei Ihnen an Budget? Wie hoch ist der Zuschuss der Stadt Berlin bei Ihnen?
Bei uns ist der Zuschuss der Stadt Berlin 2,8 Millionen.
Okay, auch überschaubar.
Und das heißt, wir reden also hier bei einem Verlust von 20% letztendlich dann von über 500.000 Euro, die plötzlich dann weg sind. Und zwar in den nächsten 6 Wochen. Ja? Und entsprechend alarmiert und entsprechend intensiv sprechen wir mit den Abgeordneten und haben da eigentlich schon auch das Gefühl, dass sich da eine Erkenntnis durchsetzt, die heißt, ja, okay, wir verstehen das, es gibt eine Notlage, aber wir müssen auch wirklich gucken, wo setzen wir in dieser Sparrunde dann auch die richtigen Hebel an, damit es einfach nicht so ein Sparen, bis es quietscht wird, wie wir es eben schon mal gekannt haben und mit den vielen kollateralen Schäden, die es damals eben gab, sondern ein intelligentes Sparen, was Strukturen erhält und wirklich guckt, wo sind auch Reserven noch da.
Und wie sieht das dann aus? Was heißt das für Sie? Das heißt, Sie müssen irgendwie tatsächlich Strukturen ändern?
Also für uns konkret, also wenn es bei den 10% bleiben würde, das wäre eine Katastrophe, weil das eine sind diese letztendlich 20%, die es für uns bedeutet. Das heißt wiederum, dass da ein Abwärtskarussell in Gang geht. Was heißt, wir müssen natürlich gucken, wo sind die nicht überlebensnotwendigen Dinge, die wir tun? Und da kommen wir zu Schäden, die nun wirklich gravierend sind. Wir sind jetzt kein Jugendtheater, wir haben aber einen ganz, ganz starken Anteil an kultureller Bildung. Also an Arbeit mit Schulen, hier im Bezirk, mit Geflüchteten und so weiter, mit Kindern. Das alles würde erstmal eingestellt werden.
Also das, was wir eigentlich von Kultur erwarten, ne? Weshalb wir eigentlich Kultur fördern, ja?
Ja, und gerade jetzt, wo wir doch merken, dass die Fliehkräfte in unserer Gesellschaft so ganz andere Kraft und Zunahme haben, müssen wir doch da genau entgegensteuern.
Wir reden auch noch mit Dietmar Schwarz, der in einem großen Operntanker wie der Deutschen Oper natürlich ganz andere Probleme hat. Und ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig aufzuzeigen, sowohl, also das hat ja auch die Demonstration gezeigt, sowohl die großen etablierten Tanker, die Kulturtanker, als auch die freie Szene sind da komplett solidarisch miteinander. Aber sie sind halt komplett unterschiedlich getroffen auch.
Ja.
Welche, also gerade strukturell ist ja Subkultur und freie Szene in Berlin immer eine treibende Kraft gewesen, ja. Also die ist die Aushängeschilder, klar, die gibt es auch, aber die wären gar nichts ohne diese Subkultur, die in Berlin eigentlich den Humus der Kultur ausmacht. Ja. Wie reden die Kolleginnen und Kollegen aus anderen kleineren Unternehmen über die aktuelle Kulturpolitik und über diese Sparmaßnahmen?
Also wir wissen einfach nicht mehr, was Berlin in Zukunft sein soll. Mhm. Nicht, also wir reden hier über eine Weichenstellung, die das Label Berlin vollkommen verändern würde. Berlin gilt bisher, und damit ist es sehr gut gefahren, als eine Kreativmetropole, vielleicht die Kreativmetropole Europas, wenn nicht sogar der westlichen Welt. Und das zieht ganz, ganz viel an, auch wirtschaftlich. Und das ist alles nachgewiesen. Mhm. Und wenn wir ausgerechnet die freie Szene in ihren Strukturen so nachhaltig schädigen, wie es eben diese 10% bedeuten würden. Denn ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, wir reden nicht mehr vom Berlin ist arm, aber sexy, mhm, sondern wir haben jetzt vergleichbare Mieten wie München, Berlin, München, Hamburg, sonst mhm was. Mhm. Das heißt, die Rahmenbedingungen für das freie Produzieren haben sich komplett gedreht.
Ja, ja.
Ja? Und diese Weichenstellung, diese fundamentale Weichenstellung, da wissen wir nicht, ob die schon in der Stadtpolitik so angekommen sind.
Das stellt ja die große Frage tatsächlich über eine Strategie für die Zukunft. Und ich glaube, das ist ja auch, was man Joe Cialo mehr oder weniger vorwirft. Jeder, der in Berlin lebt, weiß, ach Gott, diese Sparrunden, die kommen mit jedem Haushalt und sie sind meist nicht so schlimm, wie sie angekündigt werden. Und irgendwie fummelt man sich da zurecht, spart ein bisschen und dann geht das wieder weiter. Was irgendwie zu fehlen scheint, ist ja wirklich eine Perspektive, ja. Und das ist ja jetzt auch dieses Gießkannenprinzip von alle müssen mal 10% sparen, ist ja irgendwie nicht nachvollziehbar, weil es sich weigert, dieser Ansatz weigert sich ja tatsächlich zu sagen, wohin will man gehen? Ist das etwas, was Sie auch beklagen würden?
Ja, unbedingt. Weil gerade beim freien Produzieren ist ja sozusagen auch wenig Struktur da. Und das, was ja jetzt, ich sage jetzt mal, die großen Häuser haben, nämlich diese feste, bestehende Struktur inklusive künstlerischem Personal, die gibt es ja dort gar nicht. Das heißt, in dem Moment, wo ich den Förderantrag nicht mehr durchkriege, kann ich nicht mal mehr Repertoire spielen oder etwas Älteres zeigen, sondern ich bin einfach weg. Mhm. Und darum geht es. Und auch bei den großen Häusern, das wird ja auch der Kollege Schwarz dann sagen, geht es ja darum, dass diese Mittel, um die es da geht, flexible Mittel sind, mhm, mit denen genau Neues geschaffen wird. Mhm. Und die Frage ist, wollen wir sozusagen immer nur Aufgewärmtes hier in Berlin haben? Oder geht es auch wirklich darum, das zu zeigen, was Berlin immer schon gut konnte? Mhm. Nämlich das Neue schaffen und das Aufregende schaffen und das dadurch eben zur Attraktivität kommen.
Lassen Sie mich zum Schluss, Herrn Altenhofer, auch nochmal bei Ihnen nachfragen. Also es scheint ja tatsächlich auch darum zu gehen, neben diesen aktuellen Spardebatten, die jetzt geklärt werden müssen, eine mittelfristige und langfristige Strategie zu entwickeln und auch vielleicht sogar zu befragen, was brauchen wir noch. Kann ja auch sein, dass man sagt, das, was die letzten 20 Jahre funktioniert hat, kann jetzt mal umstrukturiert werden, vielleicht mit dem gleichen Geld, aber mit anderen Schwerpunkten. Wie soll denn so eine Debatte kanalisiert werden? Ist das etwas, was auch politisch organisiert werden sollte?
Das muss auf jeden Fall die Stadtgesellschaft beantworten. Das kann jetzt nicht in einem Parteiprogramm nur stehen, sondern das ist etwas, was die gesamte Stadtgesellschaft betrifft. Denn die Folgen einer solchen, ich sage mal, Rasenmäher-Sparpolitik würden ja auch alle betreffen. Und so einen groß angelegten Dialog, dem stellen wir uns selbstverständlich, denn die freie Szene stellt sich selbstständig und zwar immer in Frage, weil sie natürlich auch immer fragt, was ist die Kunst, woran krankt es gerade, was ist gerade das, was die Gesellschaft treibt. Aber die Antwort für so eine Frage kann nicht aus einem Hinterzimmer der Politik kommen, sondern das muss die Stadtgesellschaft insgesamt geben.
Also konkret bedeutet das jetzt für die nächsten Tage für Sie viel verhandeln, denke ich mal, viel nochmal für Verständnis sorgen und dann einfach nur noch zu beten, dass es nicht ganz so schlimm wird?
Ganz genau. Wir werden alles tun. Wir werden auch weitere Aktionen planen, um nochmal auch drastisch und plastisch vor Augen zu führen, was es heißt, hier einen solchen Kahlschlag zu betreiben.
Ich glaube, ein paar Ohren haben wir jetzt geöffnet. Wir beten mit, ja, und drücken Ihnen die Daumen und wissen um die Bedeutung von Kultur in dieser wunderbaren Stadt Berlin. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen Einblick gegeben haben.
Ich danke auch.
Dankeschön. Andreas Altenhoff war das von der Neuköllner Oper. Und wir sehen schon, wenn es um Spardebatten geht, dann geht es immer auch um Strukturdebatten. Und vielleicht ist genau das, was in Berlin fehlt. Und vielleicht ist auch das, was Joe Ciallo bis jetzt versäumt hat. Und wo er vielleicht tatsächlich auch noch ansetzen könnte, wenn diese Sparrunde erst einmal irgendwie gemanagt ist. Nämlich darin, Strukturen für die Zukunft zu finden. Wie soll Berlins Kulturszene überhaupt in Zukunft aussehen? Wie soll sie organisiert sein? Ist es alles okay, so wie es jetzt läuft? Soll man vielleicht grundsätzliche Änderungen vornehmen? Wo will man hin? Wofür ist die Kultur in der Stadt da? Das sind Fragen, die man breit diskutieren soll. Das hat sowohl Rüdiger Schaper vorgeschlagen als auch Andreas Altenhoff und, das kann ich schon vorwegnehmen, auch Dietmar Schwarz, der Intendant der Deutschen Oper, denkt, dass Strukturdebatten parallel zu den aktuellen Spardiskussionen unbedingt notwendig und nötig sind. Und das eben nicht nur in Berlin, sondern überall, wo gespart werden soll. Dietmar Schwarz ist seit 2012 Intendant der Deutschen Oper. Er kennt also die Berliner Kulturszene wie kaum ein anderer. Ja, und die Sparmaßnahmen jetzt treffen ihn, wo er eigentlich auf dem Absprung ist und noch seine letzten Premieren plant. Ich hoffe, wir stören nicht zu sehr. Hallo, Dietmar.
Hallo, Axel.
Ich meine, dein Abschied ist vor Augen, aber hast du noch Lust, auf die Zielgerade zu gehen mit all den Nachrichten, die wir da aus Berlin gerade alles so hören?
Mit dem Programm, was wir haben, also wir hatten gerade gestern eine Ausstellungseröffnung im Foyer mit Ed Atkins. Das ist ja einer der wahnsinnsbildende Künstler in der Welt, der überall in der Welt ist. Und der schreibt ein Libretto für die letzte große Uraufführung, die ich in der DOB-Zeit vertreten darf, ja, zusammen mit Rebecca Saunders. Ich wollte keine letzte Spielzeit, wo ich denen endlich mal zeigen kann, was ich die ganzen 13 Jahre nicht gemacht habe. Nein, das ist eine Kontinuität. Das wird ein sehr komplexes Musiktheaterwerk.
Aber du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, Dietmar, dass ich nicht unbedingt auf deine großen Freuden des Theatermachens abgespielt habe, sondern dass ich eher auf die Leiden der anderen Seite der Intendantenmedaille abgezielt habe. Berlin ist wieder mal im Sparmodus. Ich glaube, 2012 bist du gekommen, ne? Das sind, wie viel? 13 Jahre. Du hast viele Sparrunden mitgekriegt. Eigentlich muss man ja sagen, Berlin war immer Haushalt. Ich habe gerade nochmal gegoogelt. 2006, große Überschrift in der BZ. Berliner Opernhäuser müssen sparen. 2012, als du angetreten bist, BZ, Überschrift. Alle drei Opernhäuser müssen sparen. Ja, und jetzt ist 2024 und wieder heißt es, alle drei Opernhäuser müssen sparen. Ist dieses Sparen Routine geworden in Berlin oder hat das eine neue Qualität?
Also diesmal hat es jetzt wirklich eine neue Qualität bekommen, weil ich muss einmal dazu sagen, also Sparrunden, wenn ich an diese paradiesische Zeit in Basel zurückdenke, wo ich Operndirektor, nicht Intendant war, das muss man natürlich sagen, und auch nicht in vorderster Front für Gelder gekämpft habe, aber da haben wir teilweise auch Dinge erlebt mit einer Abstimmung in Basel-Land, wo gegen das Theater abgestimmt werden. Also hast du wirklich Lust gehabt, auf diesen Misthaufen noch was draufzulegen. Ja. Eigentlich so wütend wurde man da, dass die das nicht verstanden haben. Und wir waren ja so erfolgreich.
Ja, ihr wart Opernhaus des Jahres,
glaube ich. Erfolgreich sogar, ne? Und das ist dann schon auch frustrierend gewesen. Und dann eben dieses Berlin mit einem Haus übernommen, wo auch der Wovereit, der den Vertrag mit mir gemacht hat, selber zugegeben hat, das Haus ist unterfinanziert. Und mir gesagt hat, treten Sie doch in den Golfclub ein, da werden Sie schon zusätzliche Gelder finden. So, es fehlten damals, weiß ich nicht, immer so 2 Millionen ungefähr, um für die Struktur des Hauses wirklich auch auf Augenhöhe mit Frankfurt
Ja, München, ihr seid ja das größte, also auch das publikumsgrößte Opernhaus, ne, mit dem größten Saal. Das ist ja schon, das ist
in Berlin das größte, in Deutschland weiß es zweitgrößte. Genau. Das sind fast 2000 Plätze. Ja. Und da brauchst du einfach eine gewisse finanzielle Ausstattung, um eben diese Form von Oper, die in so einem großen Haus erwartet wird, zu machen. Das geht einfach nicht mit weniger Chor. Das Haus
okay. Und wo bereits gesagt, geht zum Golfclub. Also spielst du jetzt Golf oder nicht? Ja.
Habe ich dann nicht gemacht und fand das auch gut. Und habe dann auch ernüchternd festgestellt, dass ich nach den ersten, so am Anfang, wenn man neu ist, auch sehr erfolgreich einen hatte, der in Privatgelder ordentlich was reingetan hat. Ich glaube, es war sogar fast einmal eine Million, mit dem Ergebnis, dass er aus seiner Firma geflogen ist, weil er zu viel rausgegeben hat für die Deutsche Oper. Okay. Und danach ging es mit einem Freundeskreis bis heute ganz gut, aber wir dürfen uns da nichts vormachen. In Deutschland funktioniert das nicht so wie in Amerika.
Klar, weil es ja auch steuerlich ganz anders unterstützt wird. Ne? Also in den USA ist jede Donation, die du gibst, sozusagen steuerlich komplett absetzbar in Deutschland. Also es ist ja eigentlich die Form von Subvention, die Amerika hat, indem sie sozusagen den Stiftern und Spendern sozusagen das Geld erlässt. In Deutschland ist es ja nochmal ganz anders. Ne? Also da ist ja wirklich genau. Der Staat in erster Verantwortung. Und sie ist ja auch Trägerin des Hauses letztlich. Ne? Ja.
Also diese Linie mit das zu kompensieren, was dann an Geld fehlt über private Gelder, ist wirklich nur begrenzt möglich. Der andere Punkt, der immer dann wieder gesagt wird mit den Eintrittspreisen. Schaut euch doch mal, was New York für eine Oper nimmt. Das finde ich das Allerkatastrophalste, auch gegen das Prinzip von der Notwendigkeit, dass ein Staat diese Häuser auch im Hinblick auf die Erziehung der Gesellschaft unterstützt, fände ich fatal. Ich finde, also unsere Kartenpreise sind noch vergleichsweise mit München moderat, aber ich finde es trotzdem sehr hoch. Für eine Familie, die ja
klar. Abend in und je die höher Oper du gehen will. Sie machst, desto weniger verkaufst du, muss man ja einfach auch sehen. Ne?
Also ja, das muss man auch sagen.
Und, genau.
Und diese Erfahrungen, da, dass wir jetzt auch die anderen Häuser mehr Zuschauer haben als vor der Pandemie, hat mit dieser neuen Preispolitik zu tun, dass wir eine Opernkarte haben, dass wir Generationsvorstellungen machen. Aber das heißt natürlich, dass auch da weniger in der Kasse ist letztlich. Mhm. Aber wir haben ein viel bunteres Publikum als vor dieser Pandemie.
Okay, fassen wir mal kurz zusammen deine Situation oder eure Situation. Eigentlich läuft es ziemlich gut, aber wie gesagt, seit Jahrzehnten kommt dann immer mal, und so nehme ich das wahr, in Berlin dieser politische Spardruck, dann heißt es so, es müssen alle Opernhäuser, es müssen alle Kulturinstitutionen sparen. Wenn ich es richtig gesehen habe, weil die erste Ankündigung hier, ihr müsst alle 10% runter von eurem Budget. Was bedeutet das für die Deutsche Oper? Was bedeutet das für dein Haus jetzt konkret? Du hast uns erklärt, Golf spielen kannst du nicht, die privaten Gelder sind ausgereizt, an den Ticketpreisen kannst du auch nichts ändern. So, und jetzt sollst du 10% sparen. Was bedeutet das konkret für dich?
Das würde Strukturveränderungen bedeuten, ganz klar. Also das würde Stellen bedeuten. Mhm. Weil das Hauptgeld, was wir ausgeben, ist zugegebenermaßen sehr, sehr viel, geht 85% sind Festgelder, also 80% sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 5% sind die Fixkosten mit Strom und was du alles machen kannst. Und du hast 15%, wo du überhaupt Kunst machen kannst. Dann kann man ja ausrechnen, wenn das dann nur noch 5% ist, dann bedeutet das auf alle Fälle ein nicht mehr Output von 6 Neuinszenierungen auf der großen Bühne, sondern vielleicht nur noch 2. Und es wird eine Abwärtsschraube definitiv sein, was auch dann die Zuschauer anbelangt. Das Interesse ist nach wie vor, dass Neues kommt, in der Mischung aus dem Repertoire, das sehr beliebt ist. Das Neue finden ja viele dann am Anfang eben nicht so toll. Wir haben es doch früher besser gehabt. Aber trotzdem braucht man gerade diese Diskussion, um die Lebendigkeit zu erhalten. Und das ist dann nicht mehr möglich. Aber es würde auch eindeutig bedeuten, dass man eben Personal, wie immer das gehen soll, was wir
auch mit Haus den muss ja auch laufen, ja,
genau. Mit den Gewerkschaften schwierig ist. Und
es gibt auch Tarifverträge, die sozusagen auch nochmal die Kosten steigern, eher als dass sie senken werden. Ne? Das wird dann eben auch nicht mehr ausbezahlt. Das muss man sich alles vorstellen. Aber
deshalb lass mich da bitte nochmal in dem bitte. Punkt, was so was Grundlegendes, also zwei grundlegende Dinge sind, sagen. Die Stadt Berlin muss 3 Milliarden sparen. Das ist sehr, sehr viel. Von 40 Milliarden. Aber man muss sich auch mal anschauen, wie viel vor der Pandemie ausgegeben wurde. Das waren nämlich 35 Milliarden.
Okay.
Und wir als, nicht nur Deutsche Oper, sondern als Stiftung Oper, haben von 19 bis jetzt nicht mehr Geld bekommen. Und der Kulturetat ist trotzdem gewachsen. Wir haben die Tarifsteigerungen draufgelegt, was gut ist. Aber sonst haben wir nicht irgendwie profitiert. Und deshalb ist unser Appell auch an die Politik, schauen Sie sich doch mal an, was war 19 und was ist dann da drauf gekommen, dass man dann auch mal ein bisschen die Relation nimmt, als einfach mit 10% Rasenmäher dran zu gehen und damit große Institutionen wie die Leuchttürme in Berlin, die funktionieren momentan, zu beschädigen. Weil ich meine, wenn etwas funktioniert in der Stadt, und das ist ja nun wirklich, also das sage ich nicht als Intendant, weil ich mein Haus verteidige, sondern das sagen auch andere, es funktioniert, die Leute kommen, wir haben eine Auslastung momentan, die so hoch noch nie war, seit ich das Haus leite. Das ist immer noch nicht 100%, aber wie gesagt, wir haben 2000 Plätze zu füllen und wir sind bei 82% momentan. Das ist einfach super gut. Und es geht auch den anderen Häusern so, dass die Leute wollen das sehen. Also es ist nicht jetzt eine Frage, Oper ist veraltet, man muss mal was anderes machen. Kann man auch diskutieren, diskutiert man sowieso, aber es geht eigentlich etwas Funktionierendes wird beschädigt.
Aber das ist meine Grundfrage eigentlich. Nochmal, ich habe, glaube ich, von 99 bis 2012 in Berlin gewohnt. Ich habe diese ganzen Sparmaßnahmen damals auch alle mitgekriegt. Da ging das ja auch schon immer. In der Regel war es so, dass gesagt wurde, es muss gespart werden, irgendeine Summe, und dann wurde es ein bisschen weniger. Dann hat man irgendwie, wie jetzt ja auch, nochmal so einen Sonderposten gefunden, der nicht abgerufen wurde. Dann hat man ein bisschen weniger gespart, als geplant war, und alle haben wieder weitergemacht, wie immer. Was ich vermisse momentan in dieser ganzen Diskussion ist, dass man mal langfristig denkt. Also jetzt seid ihr wieder alle unter Druck, möglichst in den nächsten Monaten irgendeine Lösung zu finden. Ich glaube, es gibt noch dieses Geld aus der Opernstiftung, was da zurückgelegt wurde, was euch auch nicht retten wird wahrscheinlich. Aber es geht ja wieder nur um ganz spontane, kurzfristige Fragen. Kann man nicht mal einfach diese große Debatte aufmachen und wirklich sagen, brauchen wir diese Kultur, so wie sie jetzt aufgebaut ist, in Berlin wirklich so? Denn man muss ja auch sehen, es ist eben nicht überall immer alles, wo Klassik draufsteht, ausverkauft. Wäre es nicht klug, da an Strukturen ranzugehen und perspektivisch außerhalb dieser Legislaturperioden und außerhalb der Haushaltsdebatten einfach mal Strategien zu finden, wie man Kultur perspektivisch aufsetzen kann? Warum ist das nie passiert und warum passiert das jetzt auch nicht?
Man muss ja jetzt auch mal nochmal sagen, dass die Opernstruktur stattgefunden hat, und zwar eine radikale. Durch die Zusammenlegung der Werkstätten, es sind ja da große Strukturveränderungen gemacht worden. Also es fing damals mit der Zusammenlegung des Balletts an. Es
ging dann die Opernstiftung, weiter, ne? Die zusammengelegt die wurde, da
hat man die Gründung der Opernstiftung.
Anfang der 2000er.
Führte da halt von drei großen Opernhäusern, die alle auf dem großen, hohen Niveau weltweit sein sollen. Exzellenz wird auch von Herrn Cialo so benutzt. Exzellenz. Die funktionieren definitiv nicht anders. Das kann ich im Kleinen zeigen. Man kann natürlich hergehen und sagen, wieso brauchen wir drei Repertoirehäuser? Kann man alles, diese Diskussion kann man führen, aber die kannst du nicht mit mir führen, weil ich habe immer versucht, das Repertoire-Theater zu erneuern. Ich finde es einfach toll, dass wir jeden Abend was anderes spielen.
Aber grundsätzlich wäre es ja eine Möglichkeit zu sagen, wir probieren mal ein Stagione-Haus zu haben. Wäre ja total möglich, oder? Das ist ja, aber solche Diskussionen gibt es überhaupt gar nicht.
Kann man machen. Das sind aber die Diskussionen, die natürlich ungern geführt werden, weil die sind mit den Gewerkschaften verbunden. Das sind Ergebnisse, die frühestens in 10 Jahren kommen. Da hast du deine Langfristigkeit natürlich, die du forderst, ist klar. Aber diese Notwendigkeit sehe ich momentan in Berlin nicht. Wenn die Nachfrage nicht da wäre, kann man vielleicht sowas diskutieren. Aber momentan ist ja die Nachfrage nach dem Angebot der drei Opernhäuser vorhanden, weil wir auch so unterschiedlich sind, wie wir lange nicht waren. Also natürlich gibt es immer noch Überschneidungen zwischen Staatsoper und Deutsche Oper. Klar, Komische Oper ist ein ganz, ganz klares Profil von Anfang an schon gewesen. Aber auch unsere Profile von Staatsoper und Deutsche Oper haben sich inzwischen wirklich sehr klar anders.
Aber das ist doch auch sowas. Diese Profile, die man hat, Entschuldigung, wenn ich da noch mal ganz kurz reingehe, aber diese Profile, die man hat, denkt man ja, ist gut aufgestellt. Kennen wir hier in Wien auch. Du hast die Volksoper, du hast die Staatsoper, du hast das Theater an der Wien, das dann das Jonah-Haus ist. So ähnlich war es ja tatsächlich in Berlin auch. Und dann steht das Haus, was in den letzten Jahren wirklich ein Image gebaut hat als Berlins Volksoper, als diese komische Oper, wird umgebaut und mittendrin wird ernsthaft überlegt, ob man das Ding überhaupt fertig baut. Also das sind doch politische, also das versteht doch da draußen keiner. Es steht plötzlich etwas in Frage, was ja daran gearbeitet hat, einen Charakter und ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Wo kommt das plötzlich her, diese Unsicherheit?
Ja, gut, das sind Menschen, die wirklich nur die Zahlen haben. Also in dem Fall, das wurde ja auch relativ schnell wieder zurückgenommen. Wir haben ja alle da sehr aufgeschrien. Und das wollte ich auch mal noch sagen, die Solidarität momentan, die habe ich in der Form noch nie erlebt. Wir machen morgen eine Demo von wirklich Berliner Philharmoniker bis Theater in der Parkaue, sind alle mit dabei, alle Intendanten. Das hat es auch in der Form noch nicht gegeben, was dafür spricht, dass man nicht die Notwendigkeit sieht, Strukturveränderungen zu überlegen und selber sagen, ja Gott, schrecklich 3 Milliarden, da müssen wir mithelfen, sondern dass man sagt, lass das, was funktioniert, es wird auch für die Zukunft eine Investition in diese Stadt Berlin sein, wo sehr viel anderes eben überhaupt nicht funktioniert. Und also, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Was war die Frage?
Na, ich will darauf hinaus, dass tatsächlich ja sicher geglaubte Sachen plötzlich in Frage gestellt werden, wie die komische Oper.
Genau, mit der,
ja, aber auch bei euch, ja, wenn auch, du sagst, und dein Geschäftsführer hat es, glaube ich, auch gesagt, wir müssen Premieren dann einsparen, wenn das so ist und nicht nur eine, sondern, wie du eben gesagt hast, von 6 vielleicht auch 2 oder wie auch immer. Das sind ja existenzielle Sachen, die plötzlich in Frage stehen, die eigentlich so nie zur Disposition standen, oder?
Ja, und dann eben in der Relation mit, wenn ich nochmal zurückkommen darf, auf die komische Oper, auf den Bau. Ich meine, das ist jedem klar gewesen, dass wenn der Stopp in der momentanen Zeit passiert wäre, das auf alle Fälle unglaubliche Folgekosten gehabt hätten, dann wäre erst auch mal eine Ruine unter den Linden gewesen. Ist auch nicht schön für eine Stadt, die inzwischen mehr Touristen hat als Rom. Und nicht, weil es so schöne Bauwerke hat und dann noch so eine Ruine unter den Linden, wäre auch problematisch. Und dann auch nicht die Tatsache ins Auge geschaut, und da haben wir auch jetzt in dem Gespräch noch nicht drüber gesprochen, was die Relation ist von den Einsparungen in der Kultur zu den Gesamteinsparungen, die gemacht werden müssen. Natürlich fehlt es auch dort in den sozialen Bereich und überall, das weiß ich, aber die Einsparungen für insgesamt wird für die Kultur 2,5% des Gesamthaushalts ausgegeben und 50% aller Berlin anreisenden Touristen sagen, sie kommen wegen der Kultur. Und ich meine, das muss man doch auch in die Relation von der Investition stellen. Das muss doch diskutiert
werden. Also das finde ich. War damals das große Wort der Umwegrentabilität, ne? Also mit der man auch viel begründet hat, was staatliche Trägerschaft betrieben, ne? Ja. Nochmal, wie geht man jetzt um? Klar, man kann demonstrieren, man kann sagen, ihr dürft nicht sparen bei uns, weil wir sind wirklich, wenn ihr jeder Cent, den ihr hier bei uns wegnehmt, der ist, geht dann auch wirklich weg von der Leistung, die wir haben, weil wir können nicht weiter sparen. Auf der anderen Seite versteht man ja, dass gespart werden muss, wie du sagst. Also jeder Mensch da draußen sieht auch die Deutsche Bahn und ich weiß nicht, VW und was weiß ich was. Es ist halt gerade nicht so richtig cool da draußen. Was sind denn eure Vorschläge
die 100, zur die 100 Verhandlung. Millionen, die 120 Millionen, die 120 Millionen, die Kultur einsparen kann, nutzen diesen 3 Milliarden gar nichts. Also das, ich finde, dass die Verschiebungen sind da. Da muss man wirklich auch finde ich, so radikal sprechen und nicht dann anfangen, man könnte ja da oder dort. Also wir sind auf der Stelle, man kann gar nichts. Da machen uns natürlich kann man das im Einzelnen nochmal anschauen. Das macht man auch. Schon erwähnt, die Gewinnvorträge, die wir noch teilweise haben, für schlechtere Zeiten eigentlich vorsorgen, wie man ein guter Kaufmann machen muss. Aber da sind natürlich Möglichkeiten, um zumindest diese 2 großen Krisenjahre zu überbrücken. Wichtig ist uns nur, dass dann auf die Dauer nicht eine Absenkung passiert.
Ja, aber auf die Dauer müsste doch jetzt eben ein Cello oder so sagen, dann lass uns doch jetzt mal jetzt, kriegen wir das irgendwie gebacken, aber dann müssen wir auf die Dauer doch mal gucken, wie wir das organisieren, weil es rennt doch garantiert in 2 Jahren schon wieder an die Wand. Also das verstehe ich nicht. Also,
und du weißt, du,
dass Berlin pleite ist. Also eben früher war es noch pleite und sexy, als du eingestellt wurdest von Herrn Wowereit, weil er gesagt hat, geh doch mal zum Golfclub. Und jetzt ist es einfach pleite und die Sexiness, sagen wir mal, wird auch immer weniger irgendwie. Ne? Ist schon so ein bisschen abgetakelt dann.
Ja, und ich meine, das ist sowieso diese Idee, die ja da auch im Bund jetzt nun total gescheitert ist, da zu bremsen und nicht zu investieren, weiß ich nicht, auch kenne mich da nicht so aus, ob das wirklich so das Zeitgemäße ist. Und dass man wirklich auch in so einem Land wie Deutschland auch ein Vorbild in anderen Ländern hat, wie das finanziert wird, trotz der schwierigen Situation. Ich sehe da nicht sehr viel sportlicher Ansatz. Und was eben ist, was deine Frage, mit der Langfristigkeit nochmal anbelangt ist, warum denken die Politiker auf 2 Jahresfrist nur, weil sie dann
auf 4 Jahre gewählt werden? Ja, genau. Aber das, genau.
Deshalb ist es so, also, aber ich fände es natürlich.
Ja, aber wenn auch, Herr Cialo nach irgendwann Bundesminister werden will, dann muss er doch mal irgendwas leisten, was auch sozusagen visionär ist. Und nochmal, das würde doch euch auch entsprechen, oder? Du hast es ja schon gesagt, die Opernstiftung war ja auch nicht, haben ja auch nicht alle geliebt. Also da war ich in Berlin. Also da hat Herr Barenboim auch nicht gesagt, oh juhu, wir werden zusammengehen mit den anderen Opernhäusern und dein Vorgänger auch nicht. Also das war ja nicht jetzt so, dass alle gesagt haben, geil, Opernstiftung, wir können jetzt endlich mal zusammenarbeiten, ja. Sondern das ist gegen große Widerstände etabliert worden und letztlich ist es ein Erfolgsmodell.
Aber es war ein Konzept wenigstens.
Genau.
Ja. Und von dem Flierl damals, um die deutsche Oper zu erhalten.
Genau.
Nee, und das finde ich auch, wenn der Cialo jetzt hergehen würde und sagen, wir haben jetzt scheiß schwierige Zeiten. Ich bitte euch alle, jetzt kratzt den letzten Euro raus, den ihr rauskratzen könnt. Aber ich verspreche euch, 2007, wir wissen, was die Notwendigkeiten für diese Häuser sind, dann in Zukunft berücksichtigen. Also sowas wären zumindest Aussagen, aber die kommen ja gar nicht. Die kommen momentan nicht. Vielleicht können sie es natürlich auch nicht machen.
War das anders in der Stimmung vorher? Nochmal, wir haben ja schon gesagt, wie lange du da warst. War das immer so, dass man sich eigentlich auf die Kulturpolitik verlassen konnte und sagen konnte, ey, guck mal, wir haben die Hosen runter, stehen hier nackt vor dir, aber jetzt kämpfst du auch für uns? War das der Deal mit der Kulturpolitik? Waren ja unterschiedliche Parteien auch, die das Ressort besetzt haben. Aber konnte man sich darauf verlassen und ist diese Sicherheit vielleicht ein bisschen weggegangen? Also auch gerade in so einer Causa, wie wir eben besprochen haben, komische Oper oder sowas, wo dann ja wirklich alle dastehen und denken, jetzt kämpft er mal für uns. Ja?
Also das war damals 2000, das war jetzt kurz vor Abgang vom Schmitz, wo die Tarifsteigerungen, die ausgesetzt waren für alle Mitarbeiter der Stiftung. Weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst.
Ja, ja, ja.
Und das waren dann doch immerhin ein Betrag von, glaube ich, für alle Opernhäuser 14 Millionen damals. Mhm. Und Wobereit hat er erstmal geblockt, sagt ja, guck mal, wo er das herkriegt. Ja. Und 14 Millionen war für die Stiftung ist dann eben wirklich ein Betrag, wo ganz klar ist, das kann man nicht aus dem
Golfclub bezahlen.
Das kann man nicht rausnehmen. Da muss auch eine Strukturänderung her.
Ja.
Und da haben wir dann wirklich zusammen mit Wobereit oder von Wobereit Tipps bekommen, red doch mit dem, red mit dem Salé, redet mit dem und dann begleitet von André Schmitz damals, wo man wirklich so ein Gefühl hat, also im Vergleich zu heute sehe ich das positiver, als ich es damals vielleicht gesehen habe, weil der Wobereit mir teilweise schon auch ganz schön, also fand ich auch sehr viel Unverständnis, aber der hat dann schon unterstützt und das Ergebnis war, wir sind da losgezogen, natürlich noch mit jemandem wie Flim, dieser Altsozi,
was ein
Wahnsinn war. Als der dann noch fit war, haben alle Politiker der verschiedenen Parteien abgeklappert.
Ja.
Und das ist jetzt diese Atmosphäre ist jetzt nicht mehr, also wir machen das auch, aber die Atmosphäre ist nicht mehr da wie damals. Früher war alles besser. Oh Gott.
Ja, aber spricht das dafür, dass sozusagen auch politisch Kultur nicht mehr so verankert ist, dass es schwieriger geworden ist, es überhaupt in diesen Haushalten durchzusetzen? Ich meine, letztlich ist das in Zeitungen ja das Gleiche. Der Feuilleton-Redakteur, der noch in einer Redaktionskonferenz sitzt, der muss schon gute Argumente haben, um noch irgendwie eine Seite mehr zu kriegen und sich durchzusetzen gegen die Wirtschaft und gegen die Politik und gegen den Sport und gegen andere Ressorts, Reisen. Ja? Und so scheint es ja in diesen Haushalten auch zu sein, dass die Kulturpolitik es immer schwerer hat, sich da durchzusetzen oder dass Kulturpolitiker gewählt werden, die es nicht mehr schaffen, sich durchzusetzen. Aber
also was ich noch nicht erlebt habe, dass ein Kulturpolitiker sich nicht mit Haut und Haaren erstmal einsetzt für sein Ressort.
Okay.
Entschuldigung, das ist jetzt auch schon zu viel. Ja, aber das ist wirklich, oder sagen wir mal, das nicht richtig erkannt hat. Jetzt setzt sich Cialo ja für uns ein. Er sagt, ich kämpfe für euch.
Ja.
Wir wissen noch nicht genau, wie das geht, aber ich kämpfe für euch. Und das war nicht von Anfang an da. Also dieses Statement haben wir viel früher erwartet.
Okay. Dietmar, jetzt schauen wir. Du hast schon gesagt, eigentlich deine letzten Monate an dem Haus sollen der Kunst gelten und den schönen Dingen, die du dann noch auf die Bühne stellen willst. Dann ist irgendwie Schluss und dann kannst du sagen, so, jetzt ist das Kapitel erstmal zugeschlagen. Aus den Erfahrungen, die du dann gesammelt hast, gerade auch in Berlin und gerade auch mit diesem dauernden Sparen, was würdest du der Stadt wünschen? Ist es tatsächlich eher so diese Sache, steht wieder zu euren Häusern und schafft das Geld ran, liebe Politik? Oder ist es auch, ey, lass uns zusammensetzen und gucken, wie wir das in die Zukunft transformieren können? Was würdest du sozusagen aus deiner Erfahrung dir wünschen, wenn du jetzt zum Beispiel zum Berater der Kulturpolitik würdest?
Also Zukunftsvision langfristige Zukunftsvision finde ich immer ratsam. Mhm. Ja. Sondern da würde ich dann eher sagen zu den Politikern, kommt in die Vorstellungen am Abend, schaut, welche Stimmung da ist. Also du warst ja auch schon lange nicht mehr bei uns. Was was nicht nur in Premieren, sondern auch in den sogenannten Repertoirevorstellungen, wenn das alles so funktioniert mit der guten Besetzung, was in diesem großen Haus dann immer dafür eine positive Energie ist, da muss man sich das doch anschauen. Das scheint doch den Menschen was zu geben. Sonst würden sie ja nicht, das sind ja nicht mehr diese Opernwahnsinnigen, die in meiner Jugend da in München immer Buß und Bravos geschrien hat, die nur um irgendwelche Töne gegangen sind. Ja. Nee, das sind ganz, nach Anführungszeichen, Menschen, die auch nicht so oft in die Oper gehen und die kriegen da eine Energie in die, teilweise rüber. Und wenn man das erlebt als Politiker, das würde ich den Politikern noch mehr wünschen, sage ich aber, dass sie sich da reinsetzen.
Also, geht hin, guckt euch den Kram an und ja, vielleicht entwickeln wir auch parallel zur Tagespolitik nochmal irgendwelche klugen Runden, in denen einfach mal gedacht werden kann out of the box und wo man dann tatsächlich sich 10 Jahre später freut, dass man 10 Jahre vorher mal angefangen hat zu denken, statt immer zu spät zu denken, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, oder?
Ja, ja, okay. Ja.
Deine Leidenschaft ist nicht weg. Ich wünsche dir noch viel, viel Spaß vor allen Dingen für die letzten Monate an diesem großen, großen Tanker an der Bismarckstraße und hoffe, dass eure Kämpfe da jetzt auf offene Ohren und vor allen Dingen auch offene Portemonnaies stoßen. Also, auf Genossen. Ja. Ja, auf zum Kampf. Genau. Danke, Dietmar Schwarz.
Danke, Axel. Danke, ciao.
Dietmar Schwarz war das, der Intendant der Deutschen Oper. Ja, wir sehen, die Spardiskussionen in Berlin sind in vollem Gange und ganz Deutschland guckt auf diese Stadt und guckt, wie die Kulturszene mit den Anforderungen der Politik umgeht. Ob es Lösungen gibt, kurzfristige, und ob es Ansätze gibt, strukturelle Perspektiven zu entwickeln. Denn das ist, glaube ich, worauf wirklich alle warten. Es gibt in den nächsten Wochen und Tagen viel zu tun für Joe Ciallo. Der soll ja angeblich ein Auge geworfen haben auf den Job von Claudia Roth im Bundesministerium, wenn Friedrich Merz aus seiner CDU Kanzler werden sollte. Und die aktuelle Situation in Berlin ist mit Sicherheit eine Bewährungsprobe. Und man kann sagen, Rückenwind aus der Kulturszene bekommt Joe Ciallo momentan auf jeden Fall nicht. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Wie es nächste Woche bei uns weitergeht, das kann ich euch genau sagen, nämlich mit einem Update und mit Doro. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht's gut und bis bald.